D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Bringen wir es einmal gleich zu Beginn auf den Punkt. Wer eine Reise in die Antarktis plant, begibt sich in eine Umgebung, die für den Menschen richtig lebensfeindlich ist. Deswegen reist ja auch kaum einer in die Antarktis. Aber du kannst es, du wirst es, verspricht dir Hans-Jürgen Bartsch, verspricht dir D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Tapfertypen. Extremklimawandeln in der Antarktis. Ab ins ewige Eis. Mit einem Schiff durchquerst du das Südpolarmeer, siehst Gletscher und Eisberge und lernst den Alltag auf einer Polarstation kennen. Beobachte Pinguine, Wale und Robben. Mach dir selbst ein Bild davon, was der Klimawandel für die Antarktis bedeutet. D-Radio Wissen, Tapfertypen. Extreme Sachen machen und im Radio davon erzählen. Bereit für die Antarktis? Dann bewirb dich jetzt bei uns auf deradiowissen.de/tapfertypen.
Natürlich musst du auch von uns ausgewählt werden, wirst du aber, wenn du ernsthaftes Interesse zeigst, wenn du dich auskennst. Also, du Tapfertypin, du Tapfertyp, wenn du den Mut und das nötige D-Radio-Wissen mitbringst, darfst du mit dem Polarschiff auf Forschungsreise gehen. Wir wollen dir natürlich dabei helfen. Wen sonst als den bekanntesten Klimaforscher in Deutschland, Professor Mujib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, könnten wir dir im Hörsaal bieten. Er berichtet uns gleich über seinen Kenntnisstand, was den Klimawandel betrifft und auch, wie falsch die Politiker damit umgehen. Seiner Meinung nach. Ihr könnt da ja jede Menge lernen. Habe ich auch, als ich diese Sendung vorbereitet habe. Schaut mal, was ihr empfindet. Ich hatte den Eindruck, Latif ist persönlich ziemlich enttäuscht, fast schon verletzt darüber, wie die große Politik, die ja die Rahmenbedingungen setzt, mit den Gefahren umgeht, die uns drohen. Sogar von der Kanzlerin scheint er verletzt. Hört mal genauer so gegen Ende seines Vortrages zu, was er über die Klimakanzlerin sagt und denkt. Professor Latif hat am 27. Januar 2015 in der Reihe Umbrüche – Auslöser für Evolution und Fortschritt an der Universität in Göttingen gesprochen. Klingt zwar recht positiv, solche Umbrüche bringen aber auch immer negative Begleiterscheinungen mit sich. So auch der Eingriff des Menschen in die Natur. Der globale Wandel und die Zukunft der Klimapolitik, hat er seinen Inhalt überschrieben.
Ein weites Feld und ein Thema, das seit vielen, vielen Jahren im Blickpunkt des öffentlichen Interesses steht. Für mich hat die Medienarbeit so allmählich 1986 begonnen. 1986, vielleicht erinnern Sie sich, der Spiegel im August hatte ein Titelbild, auf dem war der Kölner Dom zu sehen, halb unter Wasser. Und dann stand da in dicken Lettern die Klimakatastrophe. Und ja, wie gesagt, das war auch irgendwo in meinem Leben ein einschneidendes Ergebnis, weil von dem Tag an hatte ich dann zunehmend zwei Professionen, den des Wissenschaftlers und den desjenigen, der den Medien Rede und Antwort steht in Sachen Klimawandel. Nun, ich möchte ein bisschen zurückgehen ins Jahr 1972 zu Beginn meines Referats. Sie alle kennen diesen Bericht, die Grenzen des Wachstums, herausgegeben vom Club of Rome. Der Club of Rome hat damals eben thematisiert, dass wir die Ressourcen, also die natürlichen Schätze, die uns die Natur zur Verfügung stellt, frei Haus, ohne Kosten, mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit verbrauchen und das abzusehen ist, dass irgendwann, wenn man diese Geschwindigkeit des Ressourcenverbrauchs beibehält, dass dann irgendwann halt nichts mehr da ist, was man nehmen kann. Ich komme von der Küste, nehmen Sie das Beispiel der Überfischung. Wenn wir immer weiter die Meere hoffnungslos überfischen, heute sind schon zwischen 30% und 50% der weltweiten Fischbestände überfischt, 90% gelten zumindest als bedroht. Wenn wir immer so weitermachen, dann werden wir halt irgendwann nichts mehr aus den Weltmeeren herausholen können. Und das wäre natürlich ein Desaster für die Welt Ernährungssituation. Natürlich werden die Fische nicht aussterben, die werden immer irgendwo ihre Nische finden, aber sie werden uns halt nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen. Und für viele Menschen, viele Millionen Menschen, hängen ja direkt oder indirekt von der Fischerei ab. Und dann hat der Körper Forum eben auch etwas thematisiert, was ich auch nochmal etwas hervorheben möchte, dass irgendwann Ökosysteme auch kippen. Und das Entscheidende dabei ist, dass man nicht notwendigerweise vorher merkt, dass sie kippen werden. Das ist einfach ein Phänomen, das kennen wir aus der nichtlinearen Physik, dass es da sogenannte Bifurkationen gibt, wie wir sagen, wo bei Überschreitung bestimmter Schwellwerte dann man in ein völlig anderes Regime kommt. Nun kann man trefflich darüber streiten, ob die Vorhersagen des Cup of Rome nun richtig gewesen sind oder nicht. Der Cup of Rome hat damals gesagt, innerhalb von 50 bis 100 Jahren wird es mehr oder weniger zu einem Kollaps kommen. Bisher ist es Gott sei Dank noch nicht zu einem Kollaps gekommen, aber ich glaube, die Botschaft ist nach wie vor aktuell. Wir riskieren tatsächlich das Wohlergehen der Menschheit, wenn wir weiterhin den Planeten Erde auf diese Art und Weise ausbeuten, wie wir es im Moment tun. Nun, in der Wissenschaft gibt es den Ausdruck systemische Risiken und den hat man eingeführt vor dem Hintergrund, dass Veränderungen immer schneller passieren. Also technologische Veränderungen entwickeln sich ja rasend schnell. Also das muss ich Ihnen nicht erzählen. Wissen Sie, als ich angefangen habe zu studieren, konnte ich mich mit Kollegen im Ausland nur unterhalten, wenn ich entweder auf eine Tagung gefahren bin oder wenn ich zum Hörer gegriffen habe. Ja, und dann kam das Fax. Das war schon eine Sensation, das Fax. Man konnte wissenschaftliche Ergebnisse hin und her schicken, von Kontinent zu Kontinent. Ja. Und dann entwickelte sich so langsam das Internet und so weiter. Und das alles innerhalb von, ja, sagen wir mal, 30 Jahren. Ja, also eine unglaubliche Dynamik in der technologischen Entwicklung, aber auch in der gesellschaftlichen Entwicklung. Nehmen wir das Beispiel Japan. Wie schnell in Japan sich die Dinge verändert haben. Ja, von einem Land, das noch sehr traditionell gewesen ist, zu einem Hochtechnologieland, auch innerhalb weniger Jahrzehnte. Und was hinzukommt, ist noch eine globale Vernetzung. In vielen Bereichen, in Bereichen der Kommunikation, in Bereichen der Kultur, in Bereichen der Politik, in Bereichen vor allen Dingen auch der Wirtschaft. Und all das macht es extrem schwierig, die Systeme überhaupt noch zu verstehen. Wissen Sie, ich stelle mich hier nicht hin und sage Ihnen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Habe ich natürlich nicht. Ja, ich verstehe etwas vielleicht vom Klima, aber die Systeme sind inzwischen viel zu komplex, als dass man sie wirklich verstehen kann, weil Ökosysteme werden auf ganz verschiedene Art und Weisen beeinträchtigt. Ich werde das später während des Vortrags noch mal ein bisschen versuchen darzustellen. Und insofern unterschätzen wir sehr oft die Risiken. Und es gibt sowas, was man so im Sprichwörtlichen als Dominoeffekt bezeichnen würde. Nehmen Sie die Finanzkrise. Bei der Finanzkrise war es genauso. Ich meine, was ist denn passiert? Was war der Auslöser? Es gab eine Immobilienblase in den USA. Und es ist eine Bank, Lehman Brothers, pleite gegangen. Und das hat eine weltweite Finanzkrise ausgelöst. Und in der Folge eine weltweite Wirtschaftskrise. Das hat niemand vorhergesagt. Ja, wir blicken nicht mehr durch. Und deswegen, weil wir nicht mehr durchblicken, erkennen wir auch die Risiken gar nicht mehr. Früher war es relativ einfach. Ja, da ist irgendwo etwas passiert und wir konnten einschätzen, was das bedeutet. Heute ist es nicht mehr so. Heute kann irgendwo auf der Welt etwas passieren und wir überblicken überhaupt nicht, was für Auswirkungen selbst global das haben kann. Und weil das so ist, kommt bei solchen systemischen Risiken eben dem Vorsorgeprinzip eine ganz wichtige Bedeutung zu. Wenn wir nicht durchblicken, wenn wir nicht ganz genau wissen, was passieren wird, dann ist das doch eigentlich immer die beste Strategie, es nicht herausfinden zu wollen, sondern die Systeme möglichst in Ruhe zu lassen. Und das gilt eben selbstverständlich auch im Hinblick auf das Klimaproblem. Das Klimaproblem ist auch ein Ressourcenproblem, schließt gewissermaßen die Warnung des Club of Rome mit ein. Damals, 1972, hat der Club of Rome das Klimaproblem noch nicht so sehr auf der Agenda gehabt. Das hat sich dann 40 Jahre später geändert. 2012, als der neue Bericht rausgekommen ist, hat man konstatieren müssen, dass der Ressourcenverbrauch noch schneller vorangegangen ist, sich noch weiter beschleunigt hat und dass eben das Klimaproblem drängender denn je ist und hier als weiterer großer Gefahrenfaktor in den nächsten Jahrzehnten wirklich auftreten kann. Das Klimaproblem ist ein Energieproblem, deswegen habe ich hier die Erde bei Nacht mal gezeigt. Man dürfte ja eigentlich nicht sehen vom Weltraum aus, aber man sieht eben sehr viel Licht. Und Sie sehen eben auch, wo das Licht zu sehen ist. Das ist zu sehen in den Industrieländern, also bei uns. Und auch auf so einer Grafik ist Afrika der dunkle Kontinent, buchstäblich der dunkle Kontinent. Und ich glaube, diese Abbildung, die symbolisiert nochmal sehr schön, wo tatsächlich der Ressourcenverbrauch stattfindet. Ja? Er findet in erster Linie in den alten Industrienationen statt und in den jetzt aufstrebenden Ländern. Sie können noch Indien erkennen, da findet er natürlich auch inzwischen sehr stark statt, in China auch. Und China ist zum Beispiel inzwischen der größte Verursacher von CO2, aber darauf kommen wir noch. Nun, Energie wird im Wesentlichen auf der Erde in zwei Arten erzeugt. Und ich machte aus meinem Herzen auch keine Mördergrube. Wir haben uns systematisch in eine Sackgasse manövrieren lassen. Wir haben eigentlich nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Sie können sich überlegen, was Pest und was Cholera ist. Hier ist eins von beiden. Ja, die Katastrophe von Fukushima oder die Kernkraft. Auch hier hat man die Gefahren unterschätzt. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen erklären. Wissen Sie, die Japaner sind ja keine Vollidioten. Und trotzdem haben sie Kernkraftwerke an die Küste gebaut. Warum haben sie es getan? Weil nach meinem Dafürhalten sie, wie wir alle übrigens, den Respekt vor der Natur verloren haben. Sie glaubten, die Natur berechnen zu können. Aber die Natur ist zumindest ein Stück weit unberechenbar. Wissen Sie, ich habe mal ein Erdbeben erlebt, der Stärke 4 in Kalifornien. Das ist schon etwas angsteinflößend. 4 ist zwar nicht so fürchterlich stark, aber auf einmal fängt alles an zu schaukeln. Wir saßen bei einem Abendessen, hatten gerade ein Glas Weißwein getrunken, aber noch nichts im Magen gehabt. Und ich dachte, Mann, oh Mann, der haut aber rein hier. Das war es nicht, es war ein Erdbeben. Ja. Und dann kam gewissermaßen die Erleichterung, als die Gastgeberin sagte, oh, an Earthquake. Ne? Gut, das war 4 auf der Richterskala. Wenn Sie jetzt von 4 auf 5 gehen auf der Richterskala, das ist eine logarithmische Skala, dann ist das ein Faktor 10 in der Stärke. Also wenn Sie von 4 auf 5 gehen, ist ein Faktor 10, gehen Sie auf 6, Faktor 100, gehen Sie auf 7, Faktor 1000, gehen Sie auf 8, Faktor 10.000. 10.000 mal stärker als das Erdbeben, das ich erlebt habe. Ich glaube, niemand von Ihnen kann sich das vorstellen, was ein Erdbeben der Stärke 8 wirklich bedeutet. Die Japaner dachten, dass so ein Erdbeben, das stärkste Erdbeben sein würde, das passieren könnte. Was dann kam, war ein Erdbeben der Stärke 9. Das heißt, nochmal mindestens 10-mal stärker als das Erdbeben, von dem man dachte, dass es das heftigste sein würde. Das heißt also, man hat sich nicht gerade eben verrechnet, sondern das war wirklich voll daneben. Ich meine, ein Faktor 10, eine Größenordnung, ist natürlich etwas, was man eigentlich hätte mit berücksichtigen müssen. Vor allen Dingen aus eigener leidvoller Erfahrung. Denn das war ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Es gab ja noch die alten Marken der Tsunamis, das heißt der Flutwellen, die durch Seebeben ausgelöst werden. Das Kraftwerk war ausgelegt für eine Flutwelle. Die Flutwelle war es ja letzten Endes, die dem Kraftwerk den Garaus gemacht hat. Das Kraftwerk war ausgelegt für eine Flutwelle von 6 Metern. Es waren am Ende des Tages 16 Meter. Und das hat eben das Gelände überspült und das führte dann zum Stromausfall. Und ja, der Stromausfall, der verhinderte dann halt die Kühlung und damit kam es dann zur Kernschmelze. Also so ist es gewesen. Und deswegen glaube ich einfach, man kann so eine Technologie nicht mit gutem Gewissen rechtfertigen. Und insofern finde ich es völlig richtig, dass Deutschland hier aussteigt. Übrigens war das Ganze auch ziemlich entlarvend, fand ich, für die Energiekonzerne. Hätte man das vorher gesagt, wir stellen jetzt einfach mal 6 Atomkraftwerke ab, ja, dann hätten die gesagt, das ist unmöglich, dann würde morgen der Strom ausgehen. Ja. Was ist passiert? Überhaupt nichts ist passiert. Ja. Also das fand ich eigentlich auch nochmal interessant in dem Zusammenhang, dass diese scheinbaren Prognosen eigentlich überhaupt keine Basis gehabt haben. Nun, Gott sei Dank spielt die Atomkraft weltweit überhaupt keine Rolle. Abgesehen davon haben wir ja auch das Entsorgungsproblem. Ich glaube, jeder von Ihnen, wenn Sie mal ernsthaft darüber nachdenken, weiß, dass man so etwas nicht für Jahrtausende sicher lagern kann. Das ist unmöglich, völlig unmöglich. Ich meine, wir schaffen es noch nicht mal für 10 oder 20 Jahre. Sie haben es ja gesehen, Brunsbüttel, Asse und so weiter. Nirgendwo hat es bis jetzt geklappt und deswegen ist es eigentlich auch ein Segen, dass die Atomkraft weltweit überhaupt keine Rolle spielt. Einige wenige Prozent der Energie weltweit wird über Atomkraft erzeugt. Also man braucht die Atomkraft eigentlich nicht. Der Großteil der Energie, über 90%, wird erzeugt über die Verbrennung der fossilen Brennstoffe. Über 90%. Und das ist eben die Ursache der globalen Erwärmung. Sie sehen hier die rauchenden Schlote. Und wann immer wir Kohle verbrennen, wann immer wir Öl verbrennen, wann immer wir Erdgas verbrennen, entsteht ein Gas, das nennen wir Kohlendioxid oder CO2. Das können wir nicht vermeiden, es entweicht einfach bei der Verbrennung und bisher gibt es jedenfalls auch noch keine vernünftige Rückhaltetechnik dafür. Man kann es theoretisch machen, aber dadurch würde der Wirkungsgrad der Kraftwerke eben extrem nach unten gehen und deswegen ist es nicht profitabel. Wenn CO2 in die Luft kommt, durch die Verbrennung der fossilen Brennstoffe, dann hat das eine Lebensdauer von etwa 100 Jahren in der Atmosphäre. 100 Jahre. Und deswegen akkumuliert es sich. Also wenn wir uns mal ansehen, wie sich der CO2-Gehalt der Luft in der Erdgeschichte entwickelt hat, dann müssen wir feststellen, dass er heute so hoch ist, wie er noch nie in der Geschichte der Menschheit gewesen ist. Wir blicken hier auf die Entwicklung des Klimas und auch der Zusammensetzung der Luft für die letzten 800.000 Jahre. Und Sie sehen, der CO2-Gehalt hat immer fleißig vor sich hingeschwankt, aber der heutige Wert, der ist schon außerhalb der Grafik. Und nun fragen Sie sich wahrscheinlich, woher weiß der Kerl das eigentlich? Ja, ich habe graue Haare und ich sehe auch alt aus, das weiß ich, aber ich darf Ihnen versichern, ich bin keine 800.000 Jahre alt. Also woher wissen wir es? Daher. Wir können Kerne ziehen im antarktischen Eis. Und da sind zum Beispiel Luftbläschen enthalten und die können Sie analysieren und auch datieren. Und dann wissen Sie ziemlich genau Bescheid über die Zusammensetzung der Luft im Laufe der Jahrtausende. Das gleiche gilt für Methan, auch ein sogenanntes Treibhausgas, das zur Erderwärmung beiträgt. Ja, also eigentlich müssten doch jetzt bei uns die Alarmglocken schrillen. Wir sind dabei, das Erdsystem in einem Maße auszulenken, wie es vorher noch nie der Fall gewesen ist. Der Nobelpreisträger Paul Crutzen hat mal den Begriff des Anthropozäns eingeführt, um ein neues Erdzeitalter zu charakterisieren, in dem der Mensch einen ähnlich großen Einfluss auf die Ökosysteme ausübt wie die natürlichen Faktoren. Das heißt, wir leben tatsächlich im Anthropozän. Und das sollte uns zu denken geben. Und das meinte ich vorhin damit, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das heißt, das Vorsorgeprinzip muss irgendwie gelten. Das hat mein Kollege Roger Revelle schon 1957 thematisiert. Roger Revelle war damals Direktor am Scripps Institution of Oceanography in der Nähe von San Diego und hat diesen bemerkenswerten Satz in einem Interview mit der New York Times gesagt. Er hat gesagt, die Menschen führen momentan ein groß angelegtes Experiment aus, das so in der Vergangenheit hätte passieren können, noch in der Zukunft wiederholt werden kann. Also er hat gesagt, damals schon 1957, wir führen ein gigantisches Experiment mit unserem Planeten aus. Und möchte ihn nochmal unterstreichen, in unserem persönlichen Leben würden wir noch niemals solche Risiken eingehen. Also wenn wir die Straße gehen, gucken wir nach links und nach rechts und wenn die Chancen 50-50 sind, dass was passiert, gehen wir noch nicht über die Straße. Ja? Aber wenn es um die globalen Umweltprobleme geht, dann versagen irgendwie unsere Mechanismen, die wir normalerweise haben und die uns normalerweise vor Gefahren schützen. Ja? Und das ist das große Problem. Roger Revelle war übrigens derjenige, der es dann durchgeboxt hat, dass ab 1958 eine Messstation auf dem Mauna Loa in Hawaii eingerichtet wurde, die seit 1958 kontinuierlich CO2 misst. Der Grund war ziemlich einfach. Viele seiner Kollegen haben damals nicht geglaubt, dass sich infolge der menschlichen Aktivitäten, also infolge der Verbrennung der fossilen Brennstoffe, CO2 in der Luft anreichern würde. Sondern damals gab es durchaus Kollegen, die meinten, die natürlichen Senken würden ausreichen. Also die Vegetation würde das aufnehmen, die Meere würden das aufnehmen und deswegen würde die Konzentration in der Atmosphäre nicht steigen. Aber Roger Revelle war sich ziemlich sicher, nein, das würde nicht so sein, sondern der CO2-Gehalt der Atmosphäre würde steigen. Und das konnte er dann eben nach ein paar Jahren, nachdem er diese Messstation installiert hatte, dann halt auch zeigen. Warum war das Roger Revelle so wichtig? Da müssen wir noch mal mehr als 50 Jahre zurückgehen, weil damals im 19. Jahrhundert hatten Physiker und Mathematiker schon herausgefunden, dass solche Gase wie Kohlendioxid oder Methan oder Wasserdampf das Potenzial haben, die Erdoberfläche zu wärmen. Und das ist auch gut so, denn wir haben ja hier auf der Erdoberfläche optimale Lebensbedingungen und das liegt eben am Treibhauseffekt. Der Treibhauseffekt hat eine Größenordnung von 33 Grad, also hätten wir diese Gase nicht, die nur ein winziges Quantum an der Atmosphäre ausmachen, weniger als 1%, ein Bruchteil 1%, hätten wir diese Gase in der Atmosphäre nicht, hätten wir hier eine Eiswüste. Das heißt also, es geht hier nicht darum, dass solche Gase wie CO2 irgendwie des Teufels sind, ne? Nein, ganz und gar nicht, sondern die sind super und wir brauchen sie und Pflanzen brauchen sie ohnehin. Und Svante Reinius war derjenige, der dann als erster Berechnung durchgeführt hat, was denn passieren würde, wenn der CO2-Gehalt in der Luft steigt. Ja? Nur nebenbei bemerkt, war Schwede und am Ende seines Aufsatzes, ich kann nur jedem empfehlen, diesen Aufsatz mal durchzublättern, hat er darüber spekuliert, wie schön das eigentlich sein könnte. Ne? Wenn, unter, er hat das so ausgedrückt, unter einem wärmeren Himmel zu leben. Ne? Er hat also eine Arbeit verfasst damals mit dem Titel über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Damals hat man in der wissenschaftlichen Literatur nicht von Kohlendioxid, sondern von Kohlensäure gesprochen, aber CO2 gemeint. Also wenn man es übersetzt in die heutige Sprache, heißt es über den Einfluss von Kohlendioxid in der Luft auf die Bodentemperatur. Genau das Problem der globalen Erwärmung. Er hat Berechnungen durchgeführt, hat sich der Überlieferung nach wochenlang in seinem Zimmer eingesperrt und hat da wirklich mit Papier und Bleistift ausgerechnet, was dann passieren würde, wenn sich der Gehalt an CO2 in der Luft ändert. Nun war der in der gleichen Situation, wie wir heute sind. Der wusste ja nicht, wie sich der CO2-Gehalt entwickeln würde. Na, das weiß ich ja heute auch nicht. Das hängt ja jetzt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Deswegen hat er das gemacht, was wir auch heute tun. Der hat verschiedene Fälle gerechnet. Heute sprechen wir von Szenarien. Der hat zum Beispiel berechnet, was passiert, wenn der CO2-Gehalt der Luft nach unten geht. Das heißt, wenn er fällt. Er hat also berechnet, ja, wenn der CO2-Gehalt nach unten geht, dann muss es kälter werden bei uns auf der Welt. Er hat es gemacht für alle Breitenkreise, er hat es gemacht für alle Jahreszeiten, für das Jahresmittel und so weiter. In der Mitte hat er ausgerechnet, wie sich die Temperatur entwickeln würde, wenn sich der Gehalt an Kohlendioxid in der Luft verdoppeln würde. Also wir sind heute noch weit entfernt von der CO2-Verdopplung, aber trotzdem, man kann es ja mal berechnen, er hat es gemacht. Und ist dann so ganz grob auf 4 bis 5 Grad gekommen. Also 4 bis 5 Grad wäre die Erderwärmung, wenn sich der Gehalt an CO2 verdoppelt. Nun, er hat damals schon selbst spekuliert, also es ist wirklich eine bemerkenswerte Arbeit, er hat damals schon selbst spekuliert, dass seine Schätzung möglicherweise etwas zu hoch gegriffen war. Wenn wir das vergleichen mit den heutigen Berechnungen, mit den Computermodellen, dann kommen wir ungefähr auf 3 Grad. Ja? Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, wenn man im Rahmen eines Faktors 2, ja, ohne dass es Satelliten gegeben hätte, ohne dass es Großmessungen gegeben hätte, ohne dass es jemals überhaupt Computer, ich meine, sind ja viel später empfunden worden, dass man praktisch mit sehr einfachen Mitteln das schon berechnen konnte, in einer Art und Weise, dass zumindest die Größenordnung stimmt und dass man eigentlich der wahrscheinlichsten Lösung sehr schon damals sehr nahe gekommen ist. Nun, ohne es zu wissen, hat er ja eine Vorhersage gemacht. Er hat ja gesagt, wenn sich CO2 in der Luft anreichert, muss es wärmer werden. Also wenn wir es mal ganz runterbrechen auf die Hauptaussage. Schauen wir uns also an, was ist passiert, seit er gelebt hat. Seit 1900, den Gehalt von CO2, der ist angestiegen. Und sehen wir die Erdtemperatur. Und beide, zumindest wenn man den gesamten Zeitraum betrachtet, steigen allmählich an. Was immer zur Verwirrung führt, ist, dass die Erdtemperatur nicht so glatt ansteigt wie das CO2. Das kann es auch nicht. Jeder normale Wissenschaftler würde das nicht erwarten. Denn es gibt eben auch natürliche Klimaschwankungen. Und diese natürlichen Klimaschwankungen sitzen auf dem langfristigen Trend drauf. Deswegen ist es so ähnlich wie eine Achterbahn. Aber wenn man lang genug wartet, wenn man viele Jahrzehnte betrachtet, kann man den Zusammenhang zwischen Anstieg des CO2s und Erderwärmung nicht missen. Und das nutzen einfach diese Irregularität, das nutzen eben halt bestimmte Kreise immer wieder aus, um die Menschen zu verwehren. Wenn Sie zum Beispiel die letzten 20 Jahre betrachten und dann eine Korrelation ausrechnen, dann gibt es keine Korrelation, die ist null. Ja? Klar ist sie null. Aber wenn Sie den gesamten Zeitraum betrachten, dann gibt es natürlich den Zusammenhang. Und deswegen lasse ich nicht ins Boxhorn jagen, wenn jetzt wieder eine neue Story kommt und dann groß in den Medien gefeiert wird. So funktioniert Wissenschaft nicht. Also die Durchbrüche sind doch ziemlich selten in allen Bereichen der Physik. Und das Higgs-Teilchen ist auch nicht von heute auf morgen entdeckt worden, sondern da gab es erstmal eine Theorie. Und dann gab es jahrzehntelange Forschung dazu und am Ende des Tages mit viel Aufwand konnte man es dann auch nachweisen. Ich habe hier die Daten nochmal mitgebracht als Animation, haben meine Kollegen von der NASA animiert. Sie sehen immer so 5 Jahresmittelwerte, die durchlaufen. Ich will Ihnen einfach nur einen Eindruck davon geben, wie chaotisch das System eigentlich ist. Aber wenn Sie jetzt so allmählich Richtung Jahrtausendwende kommen, dann kann man einfach nicht mehr umhin, die globale Erwärmung festzustellen. Ja, man sieht, wie sich der Planet so ganz allmählich so gelblich-orange einfärbt. Und jetzt sind wir mittendrin in der globalen Erwärmung. Das ist der Mittelwert der letzten 5 Jahre, 2010 bis 2014. Und auch 2014 hat wieder einen neuen Rekord gebracht. Das heißt, seit es die instrumentellen Messungen gibt, seit über 100 Jahren, war es noch nie so warm auf der Erde. Und nach allem, was wir wissen, wird es zwar nicht Jahr für Jahr immer wärmer werden, aber wenn man das jahrzehnteweise betrachtet, wird die Temperatur weiter ansteigen. Mein vorletztes Buch hieß »Warum der Eisbär einen Kühlschrank braucht«. Und das will ich Ihnen jetzt mal zeigen. Und dann ist ja klar, wenn es wärmer wird, dann muss irgendwie das Eis schmelzen. Und wenn wir uns das ansehen, seit wir Satelliten im Weltraum haben, seit Ende der 70er Jahre und das dann auftragen, hier die Eisbedeckung in der Arktis für den Monat September, dann sehen wir, dass es zwar Schwankungen gibt, aber der Trend ist offensichtlich. Wir verlieren extrem viel Eis und der Rückgang der mit Eis bedeckten Fläche hat schon ungefähr 30% betragen seit Beginn der Satellitenmessung. Warum der Monat September? Weil der Monat September am Ende des Sommers der Monat ist, der ohnehin am wenigsten Eis hat. Und der ist natürlich am empfindlichsten. Der reagiert am empfindlichsten auf die Erwärmung und deswegen zeigt der Monat September auch den stärksten Rückgang. Ich habe hier 2 Satellitenaufnahmen, eine aus dem Jahr 1979, also zu Beginn der Satellitenmessung, und eine 2014. Und das Bunte, das ist das Packeis, also das Meereis, das schwimmende Eis. Und ja, ich glaube, ich muss dazu nicht sehr viel sagen. Sie können erkennen, wie sehr diese Magenta-Fläche sich schon zurückgezogen hat. Die Nordostpassage zum Beispiel, die ist schon völlig eisfrei im Sommer. Und ich treffe hin und wieder Arvid Fuchs, der jedes Jahr in die Arktis fährt und der sagt, es ist unglaublich, vor 15 Jahren war das unmöglich, dort durchzufahren und heute ist es einfach offen, Sie sehen überhaupt kein Eis mehr. Selbst wenn Sie auf der Westseite Spitzbergens fahren, ich habe das vor einem Jahr, glaube ich, oder vor 2 Jahren gemacht, Sie sehen überhaupt kein Meereis mehr. Das einzige Eis, das Sie noch sehen, das ist Gletschereis. Das können Sie aber farblich unterscheiden, weil das Gletschereis ist blau. Ja? Und sieht auch so zerklüftet aus, während das Packeis ist glatter und ist eben auch heller. Ja, der Eisbär, deswegen halt, warum der Eisbär einen Kühlschrank braucht, ja, aber der steht ja nur in Anführungsstrichen sozusagen an der Spitze des Ökosystems. Die globale Erwärmung, der Eisrückgang, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, der betrifft natürlich auch diejenigen, die am Anfang der Nahrungskette stehen, insbesondere Lebewesen wie Krill, von denen ja dann beispielsweise Wale leben. Also hier steht ein ganzes Ökosystem auf dem Spiel durch die schiere Erwärmung. Und wir wissen nicht genau, wann dieses System anfangen wird zu kippen. Aber eins weiß ich schon, oder ich muss einfach damit rechnen, wir alle müssen damit rechnen, dass die Ausbeutung der Arktis bald beginnen wird. Inzwischen ist das Eis so weit zurückgegangen, dass man nach Öl bohren kann, dass man nach Gas bohren kann und es wird passieren. Also alle scharren mit den Hufen. Falls Sie mal nach Spitzbergen kommen, dann werden Sie sich wundern, dass fast jedes Land der Welt dort Forschungsstationen betreibt. Ja, ich habe mich gewundert, auf einmal stehe ich vor der Forschungsstation von China. Ich wusste nicht, dass China irgendwie ein Arktisanrainer ist. Oder vor der Station von Indien. War mir auch nicht klar, dass irgendwie in der Arktis liegt. Ja? Sie alle wissen, warum das so ist, weil irgendwie will jeder irgendwie seinen Fuß da in die Angel bekommen. Die Russen haben übrigens schon eine Fahne gehisst, ne, am Meeresgrund. Das ist eigentlich ganz witzig. Ne? Ich frage mich, ob der Mond jetzt den Amerikanern gehört, ne, weil sie da eine Fahne gehisst haben. Ne? Also, aber daran sehen Sie einfach, die Ausbeutung wird beginnen und deswegen wird es hier weitere Stressfaktoren für das ohnehin schon geschundene Ökosystem geben. Wenn das Meereis schmilzt, steigt der Meeresspiegel nicht. Wenn aber Landeis schmilzt, dann steigt der Meeresspiegel. Und in der Arktis gibt es ja Grönland. Und Grönland hat einen Kilometer dicken Eispanzer. Und dieser Eispanzer, der beginnt immer schneller zu schmilzen. Es gibt mehr Schmelztage während eines Jahres. Also kommt auch mehr Schmelzwasser in die Ozeane. Und wenn nur Grönland abschmelzen würde, hätten wir einen weltweiten Meeresspiegelanstieg von 7 Metern. Die Gletscherschmelze, die findet statt. und der Meeresspiegel steigt, der ist seit 1900 im weltweiten Durchschnitt schon um 20 Zentimeter gestiegen. 20 Zentimeter können uns an der Küste nicht sehr viel anhaben, aber ich muss Ihnen nicht erzählen, was das für Länder wie Bangladesch, für die Inseln im Indischen Ozean, im Pazifik bedeutet. Da zählt wirklich jeder Zentimeter. Im Moment ist die Rate ungefähr bei 3 mm pro Jahr, das heißt 30 Zentimeter pro Jahrhundert, wenn man es hochrechnet oder extrapoliert. Aber das wird nach allem, was wir wissen, deutlich mehr werden. Das heißt, der Rückzug der Gletscher wird sich weiter beschleunigen. Hier sehen wir seit Beginn des Jahrtausends die Masse, und weil die Kurve nach unten zeigt, sehen wir einfach, dass der grönländische Eispanzer Masse verliert. Und heute ist inzwischen die Gletscherschmelze der größere Anteil am Meeresspiegelanstieg. Denn der Meeresspiegelanstieg, der hat zwei Komponenten. Einmal die Erwärmung selbst. Ja, jeder Körper, der sich erwärmt, dehnt sich aus. Und alleine deswegen kommt das zu einem Meeresspiegelanstieg. Das heißt, selbst wenn überhaupt kein Eis schmelzen würde, würde der Meeresspiegel steigen. Und dann kommt noch die Gletscherschmelze hinzu. Bisher war es so, also im 20. Jahrhundert war es so, dass der Anteil der thermischen Expansion überwogen hat. Inzwischen ist es so, dass der Anteil der Eisschmelze überwiegt gegenüber dem Anteil der thermischen Expansion. Nun, wie geht's weiter? Das ist natürlich eine ganz schwierige Kiste. Vielleicht darf ich Mark Twain an dieser Stelle zitieren. Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und das ist auch so, ich habe es Ihnen vorhin schon erzählt, als ich über Svante Arrhenius gesprochen habe. Eine der Unsicherheiten besteht ja darin, und das ist auch die größte Unsicherheit, dass ich ja gar nicht weiß, wie wir uns in der Zukunft verhalten. Also das würde ja irgendwie einer Wirtschaftsprognose über 100, 200 Jahre irgendwie entsprechen. Das kann ja kein Mensch. Ich weiß auch nicht, ob jetzt so etwas wie die Energiewende gelingt, ob sie dann irgendwie Pilotwirkung hat, ob es dann auch so etwas wie eine weltweite Energiewende gibt. Ich habe keine Ahnung. Also was können wir machen? Das Gleiche, was Svante Arrhenius gemacht hat. Wir können verschiedene Szenarien rechnen. Wir können eine gute Welt berechnen und eine schlechte Welt. Hier sind die beiden Extreme dargestellt. Wenn wir alles menschlich Mögliche tun, ab heute, um den Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre zu reduzieren, allen voran CO2, natürlich, und wenn wir nichts tun, das ist sozusagen Business as usual, wenn alles so weitergeht wie bisher, wenn Jahr für Jahr der Ausstoß von CO2 und anderen Gasen immer weiter steigt. Sie sehen, dieser Unsicherheitsbereich, der kommt einfach dadurch zustande, dass die Modelle unterschiedliche Ergebnisse liefern. Ja? Und wenn Sie alle Modelle mitteln, dann bekommen Sie die dicken Kurven. Sie sehen, der Unsicherheitsbereich durch die Modellphysik oder durch die variierende Modellphysik ist eben auch schon ziemlich groß. Und nochmal, deswegen, wir führen ein Experiment aus und es gibt keine Sicherheit. Ja? Und die Politik muss auch auf der Basis unsicheren Wissens entscheiden. Und ich, wie gesagt, bin eben der Meinung, wenn man es nicht genau weiß, dann tut man gut daran, das System nicht zu weit auszulenken, weil im Sinne der Vorsorge ist das eigentlich immer das Beste. Ja, hier haben wir zwei Animationen von meinen Hamburger Kollegen, die mal diese beiden Fälle durchgerechnet haben. Und wir sehen, wie sich jetzt die Oberflächentemperatur der Erde entwickelt. Einmal für den besten Fall und einmal für den schlimmsten Fall, also Business as usual. Und Sie können jetzt schon sehen, jetzt sind wir schon gegen Ende des Jahrhunderts, wie sehr sich die beiden Kugeln doch unterscheiden. Sie sehen auch sehr starke räumliche Unterschiede. Also globale Mittelwerte sagen auch nicht immer unbedingt sehr viel. Wenn wir sagen, die Erde erwärmt sich um 3 Grad im Mittel, ja, dann sehen Sie, gibt es Gebiete, die erwärmen sich sehr viel stärker wie die Arktis. Es gibt andere Gebiete, die erwärmen sich so gut wie gar nicht. Und im Extremfall kann es sogar Gebiete geben, die sich abkühlen, weil sich beispielsweise Meeresströmungen ändern. Ja, also hier Ende des Jahrhunderts, glaube ich, haben Sie nochmal die beiden Optionen, wenn man etwas tut oder wenn man gar nichts tut. Und heute sind wir gerade noch so in der Situation, dass wir es noch einigermaßen in der Hand haben. Aber das Zeitfenster, das wird sich irgendwann schließen, denn das System ist träge. Ja, das ist wie bei einem Auto. Wenn Sie Vollgas geben, und wir haben ja im wahrsten Sinne des Wortes Vollgas gegeben, und eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, dann ist der Bremsweg eben auch schon ziemlich lang. Und der Bremsweg ist jetzt auch schon ziemlich lang. Das heißt, wenn wir heute etwas tun, dann werden wir natürlich die Auswirkungen nicht sofort spüren, sondern erst in einigen Jahrzehnten. Das ist einfach die Trägheit im System. Ja, Bedeutung des Klimawandels für die Meere. Es gab ein Gutachten, ein Sondergutachten des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung aus dem Jahr 2006. Und ich fand den Titel so prägnant, dass ich Ihnen das einfach nochmal zeigen wollte. Da steht also die Zukunft der Meere: zu warm, zu hoch, zu sauer. Zu warm haben wir gerade schon gesehen, das ist die globale Erwärmung. Zu hoch, klar, Meeresspiegelanstieg, das sehen wir hier nochmal, wie sich das entwickeln kann. Wir sehen, dass sich der Meeresspiegel während des 20. Jahrhunderts schon erhöht hat. Das waren die 20 Zentimeter, von denen ich gesprochen hatte. Und Sie sehen jetzt bis zum Ende des Jahrhunderts, je nach Szenarium, kann er nochmal deutlich stärker ansteigen. Wenn Sie das Modell nehmen, das am stärksten reagiert, dann können Sie durchaus einen Meter haben. Das heißt nochmal 80 Zentimeter, insgesamt ein Meter Meeresspiegelanstieg. Und das wäre eine Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes. Also zumindest für die Menschen, die in tiefliegenden Gebieten leben und eben nicht in Holland oder in Deutschland. Also wir können das durchaus abfedern durch Deichbau und so weiter, aber viele Länder, viele Menschen, viele Millionen Menschen können es halt nicht. Ja, also zu warm, zu hoch, zu sauer. Zu sauer, das kommt jetzt, weil da ist noch ein anderes Problem, das nicht viele auf der Agenda haben. Denn von dem CO2, das wir in die Luft blasen, bleibt nur knapp die Hälfte in der Luft. Der Rest wird von den natürlichen Senken aufgenommen, also von der Vegetation. Ein Viertel geht ungefähr in die Vegetation und das andere Viertel, das geht in die Meere. Und nun weiß ich nicht, wie gut Sie in Chemie aufgepasst haben in der Schule. Aber CO2 und H2O gibt H2CO3, das ist Kohlensäure. Und das heißt, das muss zwangsläufig zur Versauerung der Meere führen. Eigentlich hatten wir den sauren Regen schon hinter uns. Ja? Damals Kohle, Schwefelemission, aber dann haben wir Rauchgasentschwefelung eingeführt und so weiter. Den Katalysator, auch damals, ich weiß nicht, ob Sie es erinnern, als der Katalysator eingeführt werden sollte. Was für ein Aufschrei der Automobilindustrie. Das Ende der Automobilindustrie. Was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Ja, also das Gejammer ist immer da, das darf man auch nicht überbewerten. Aber zurück zur Versauerung. Die Versauerung ist bereits messbar und ich muss Ihnen nicht sagen, was das bedeutet, wenn das Meerwasser immer saurer wird, denn es gibt im Meer sehr viele Lebewesen, die Kalkstrukturen bilden müssen. Beste Beispiel sind die Korallen, die müssen Kalksilikate bilden. Aber Sie können auch kleine Krebse nehmen, Sie können Muscheln nehmen, all die müssen Kalkstrukturen bilden. Und selbst ich weiß, wie man Kalkflecken entfernt. Mit Essig. Mit Sauer. Ja, das heißt, also wenn das Wasser immer saurer wird, werden es diese Organismen, die sogenannten Kalzifizierer, immer schwerer haben, das zu tun, ihre Strukturen, ihre Kalkstrukturen zu bilden. Und der wissenschaftliche Beirat hat so eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine rote Linie definiert. Ja? Eine Leitplanke, wie Sie es formuliert haben, einen pH-Wert, den wir nicht unterschreiten sollten. Also der pH-Wert, der wird immer niedriger, wenn das Wasser saurer wird. Also wenn der Säuregrad sich erhöht, fällt der pH-Wert. So, und Sie sehen, wir sind schon kurz davor. Der heutige pH-Wert liegt ungefähr bei 8,1. Vorindustriell lag er noch bei 8,2. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, was dann passiert, wir wissen es nicht, ist ein relativ neuer Forschungszweig, die Ozeanversauerung oder die Meeresversauerung. Und auch das fällt in die Kategorie gigantisches Experiment. Wir führen ein gigantisches Experiment mit unserem Planeten auf, in diesem Fall mit den Ozeanen. Wir sehen, jetzt sind wir schon, 2070 oder so sind wir schon unten darunter. Das heißt also, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir irgendwann 2060, 2070 tatsächlich diese rote Linie schon unterschritten haben. Wir sehen auch die starken regionalen Unterschiede. Die Versauerung ist in den hohen Breiten am stärksten. Es ist auch klar, dass das so ist, weil kaltes Wasser löst Gase besser. Ja, die Löslichkeit von Gasen hängt einfach von der Temperatur ab. Ganz einfacher chemischer Zusammenhang. Ja, das letzte Buch, das ich geschrieben habe, Das Ende der Ozeane, vor ein paar Monaten erschien. Das ist ein Grund, warum ich es geschrieben habe. Ja, das davor war der Eisbär, aber da steckt eben noch mehr drin. Und ich habe es auch deswegen geschrieben, weil es kommt ja noch die ganze Vergiftung hinzu. Ja, nehmen Sie das Öl, nehmen Sie die Radioaktivität, also Fukushima zum Beispiel. Nehmen Sie den Plastikmüll. Es sind schon 250.000 Tonnen Plastik im Meer, das muss man sich mal vorstellen. Ja, und das löst sich langsam auf, wird von den Fischen und Muscheln und so weiter aufgenommen und am Ende landet das wieder bei uns auf dem Tisch. Ja, und das sind irgendwie unbequeme Wahrheiten, ich weiß es, aber irgendwie muss man die auch mal benennen. Und am Ende, und deswegen sage ich es, wird eben der Sünder dann auch wieder zum Opfer, ne, denn wir verzehren ja den Fisch dann wieder. Ja, Versauerung, Korallen ist ein Problem. Ich sagte, das ist messbar, die Versauerung. Hier sehen wir, wie sich der pH-Wert geändert hat während des 20. Jahrhunderts. Und Sie sehen, das sind alles negative Werte. Das heißt also, der pH-Wert ist, egal welche Ozeanregion Sie betrachten, gefallen. Und insbesondere in hohen Breiten, aber das habe ich Ihnen erklärt, warum das in den hohen Breiten passiert, weil einfach die Löslichkeit für Gase von der Temperatur abhängt und kaltes Wasser Gase besser löst. Und deswegen ist dort eben auch die Ozeanversauerung am stärksten. Im Labor können wir uns das angucken, was das bedeutet für Mikroorganismen unter dem Mikroskop. Das sind Kalkalgen, winzige Kalkalgen, die nicht mit dem Auge sichtbar sind, sondern nur unter dem Mikroskop. Wie sie normalerweise aussehen links, wie sie unter Versauerungsbedingungen aussehen rechts. Also Bedingungen, die durchaus Ende des Jahrhunderts herrschen könnten. Und ich glaube, Sie können schon so erkennen, wie zerfasert diese Strukturen eigentlich sind. Und diese Organismen, die stehen eben am Anfang der Nahrungskette. Da darf man nicht verschweigen. Ja, wie sich das dann fortsetzt, wir wissen es nicht. Wie gesagt, das ist ein ziemlich neues Forschungsfeld. Ja, letzter Punkt, Klimapolitik, Klimaschutz. Das Problem ist nur, dass man eigentlich nur Wortakrobatik betreibt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen für diese Wortakrobatik. Unsere Bundeskanzlerin ist ja die Klimakanzlerin. Das gönne ich ja auch. Aber ich möchte mal erzählen, wie sie dazu geworden ist. Das war in Heiligendamm 2007. Heiligendamm war keine Klimakonferenz. Heiligendamm war ein Weltwirtschaftsgipfel. Und ich hatte das Glück, da zu sein, als Berichterstatter für das deutsche Fernsehen. Und ja, am Ende waren auf einmal alle aufgeregt, es gibt ein Abkommen oder ein Ergebnis oder was auch immer. Und dann gab es einen Termin für eine Pressekonferenz der Kanzlerin. Und dann sah man, wie dann die Kanzlerin so einen langen Gang durchschritt. Man sah keinen einzigen Menschen, nur die Kanzlerin. Ja, Kamera auf sie gerichtet. Ne? Dann öffnete sich das auf einmal, ne? Und dann standen da so ein paar Männlein, also wirklich Männlein. Ja, das waren also, ich glaube, das waren die vier Chefredakteure der großen deutschen Fernsehanstalten. Ne? Die standen echt so wie so Schuljungen da. Und dann hat also die Kanzlerin verlesen, das großartige Ergebnis. Ja? Dieser Satz, den ich nie in meinem Leben vergessen werde, der lautete, wir, George Bush war auch dabei, also der stand da nicht, aber der hat ja mitverhandelt, ja? Wir erwägen ernsthaft, den Ausstoß von Treibhausgasen bis zur Mitte des Jahrhunderts zu halbieren. Wir erwägen ernsthaft. Und da dachte ich, was redet die denn da? Ja, und stellen Sie sich mal vor, Sie gehen zu Ihrer Bank und wollen einen Kredit haben. Und dann sagen Sie, ich erwäge ernsthaft, den Kredit zurückzuzahlen. Ich glaube, dann ist das Gespräch ziemlich schnell beendet. Gut, so war's. Und dann, ich konnte es nicht fassen, nächsten Tag, der Blätterwald, auf jeder Titelseite stand dann, Riesenerfolg für Frau Merkel, Durchbruch beim Klimaschutz und so weiter. Und ich konnte es nicht fassen, ich musste ja gleich nach dieser Erklärung dann was in die Kamera sagen. Und ja, ich konnte eigentlich nur sagen, ja, es ist nichts Unverbindliches und so weiter. Und ich habe schon gemerkt, wie die Moderatorin irgendwie so ein bisschen nervös wurde. Ja, aber sie konnte mir nichts Positives entlocken. Und dann meinte sie am Ende wirklich so völlig genervt, also Sie müssen auch noch was Positives sagen. Da habe ich gesagt, ja, was soll ich Ihnen sagen? Ne? Die treffen sich nächstes Jahr wieder. Ja. Also so ist es gewesen. Ich kann Ihnen das ja mit Zahlen belegen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt nur böser Wille von mir ist. Also seit es diese Konferenzen gibt, seit Anfang der 90er Jahre, ja, ist der weltweite Ausstoß von CO2 um über 60% gestiegen. Ich meine, was soll man denn dazu sagen? Ich meine, ich kann es nicht mehr hören, ich bin da auch ganz ehrlich. Nach jedem Gipfel hören wir irgendwas von Erfolgen. Wo sind die Erfolge? Ich bin ein Mann der Zahlen, ich kann die Erfolge nicht erkennen. Und was dann hinzukommt, ist, dass alle, die bei diesen Gipfeln sind, ich war da nie hin, aber alle, die bei diesen Gipfeln sind, die können dem auch noch was abgewinnen. Selbst die Nichtregierungsorganisationen sagen dann immer noch was Positives. Ja, wir sind ein Stück weitergekommen. Ja? Ja, wo denn? Ja, nach oben, ja, gut, das gebe ich zu. Ja, aber mehr ist wirklich nicht passiert. Das heißt also, irgendwie hat sich das Ganze verselbstständigt und nach meinem Dafürhalten machen diese Konferenzen zumindest in dieser Art und Weise, wo sich 20.000 Leute treffen und die meisten sind nur so Lobbyisten, macht das überhaupt keinen Sinn. Sie sehen hier, auf welchem Pfad wir uns befinden und wenn wir diese rote Kurve konsequent weiter verfolgen, wie es ja im Moment aussieht, werden wir also eine Erdtemperatur bekommen, die zwischen 3 und 5 Grad höher liegt gegenüber der vorindustriellen Zeit, 3 bis 5 Grad. Also es wäre schon eine Katastrophe. Das würde in einigen Regionen der Welt also deutlich mehr bedeuten. Das kann in der Arktis zum Teil 8 Grad, 9 Grad bedeuten, dafür in anderen Regionen dann eher weniger. Ich will jetzt gar nicht über die Niederschläge und so weiter rechnen. Also es wird dramatische Veränderungen geben. Wichtig ist, dass wir noch nicht so weit entfernt von anderen Kurven sind. Also eigentlich, wenn wir uns Mühe geben würden, wenn denn nun endlich die Verhandlungen von Erfolg gekrönt sein würden, aber von richtigem Erfolg, dann könnten wir, glaube ich, noch ziemlich schnell die Kurve bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nichts ist verloren, ja, aber je länger wir sozusagen nichts tun, umso schwieriger wird es natürlich, weil auch die Wirtschaft ist träge, Wirtschaftssysteme sind träge, und wenn man Wirtschaftssysteme von einem Tag zum anderen umbauen muss, dann kostet das natürlich, ne? Das muss ich Ihnen auch nicht erzählen. Ja, der große Sünder ist natürlich immer China. Also China steht inzwischen am Pranger, weil China verursacht inzwischen die größten CO2-Emissionen, ist inzwischen weit vor Amerika, Platz 2. Wir sehen, dass 2005 China die USA überholt haben. Und jetzt blickt irgendwie alles auf China. Selbst die USA blicken auf China. Das ist eigentlich nicht fair. Und ich will Ihnen zwei Gründe nennen, warum es nicht fair ist. Der erste hat damit zu tun, dass es graue Emissionen gibt. Das heißt also, die Chinesen produzieren ja nicht nur für den heimischen Markt. Ich meine, die produzieren ja auch für uns. Also vieles, was hier wahrscheinlich in diesem Raum ist, inklusive meines Computers, ist in China produziert. Will heißen, wir werden wunderbar unsere CO2-Emissionen los und da kommen sie raus. Ja, ich meine, haben wir nichts gewonnen. Ne? Aber es ist noch nicht mal ein Nullsummspiel, sondern wenn die Chinesen produzieren, kommt mehr CO2 raus, weil ja noch der Transport hinzukommt. Und vor allen Dingen, weil die einen anderen Energiemix haben. Die verbrauchen viel mehr Kohle als wir. Und Kohle erzeugt viel mehr CO2 als Öl oder als Gas. Ja? Das heißt also, wir fördern den CO2-Ausstoß, indem wir Produktion auslagern. Das muss man ganz klar sagen. Ja? Und insofern ist sozusagen unsere Reduktion teilweise jedenfalls ein kleiner Selbstbetrug. Zweiter Punkt, die historische Verantwortung. Dem Klima ist es herzlich egal, wer wie viel heute in die Atmosphäre entlässt. Ich habe Ihnen gesagt, CO2 hat eine Verweildauer von ungefähr 100 Jahren. Was unsere Eltern in die Luft geblasen haben, was unsere Großeltern in die Luft geblasen haben, ist alles noch da. Wenn Sie die Rechnung aufmachen, die kumulativen Emissionen betrachten, dann sieht die Rechnung ganz anders aus. Da haben alleine die USA 26% des CO2 in die Luft geblasen, was wir heute dort messen. 26% des CO2 kommt von den USA. Europa, EU 28, auch nochmal ungefähr ein Viertel. Das heißt, beide, Amerika und EU, haben 50% des CO2 in die Atmosphäre geblasen, das heute da drin ist. Das ist die historische Verantwortung. Wenn Sie dann weitergehen, China hat einen Anteil bis jetzt, das wird natürlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mehr werden. Bis jetzt hat China einen Anteil von 11%, die haben ja spät angefangen. Indien 4%. Die Inder haben noch gar nicht richtig angefangen, die Chinesen haben schon richtig Gas gegeben, die Inder haben eigentlich noch gar nichts gemacht. Die haben pro Kopf Ausstoß noch von 2 Tonnen pro Kopf und Jahr, die Chinesen haben schon einen europäischen Ausstoß. Ja, das heißt, man kann auch nicht mehr sagen, die Chinesen sind jetzt mit dem Pro-Kopf-Ausstoß weit hinter uns, sind noch knapp hinter Deutschland, aber so einen typischen europäischen Ausstoß pro Kopf haben die auch noch. Also es sind zwei Sachen, die, glaube ich, die Verhandlungen so schwierig machen. Und ich weiß ja, dass die Verhandlungen schwierig sind. Aber wissen Sie, was ich nicht verknusen kann, ist einfach, dass man uns immer so ein dummes Zeug erzählt. Wir sollen sagen, wir haben uns nicht geeinigt, war schwierig, aus dem und dem Grund. Wir Menschen sind doch nicht blöd. Wir verstehen doch solche Dinge und dass es schwierig ist, sich da irgendwo zu einigen. Aber das kann man auch sagen. Dann würde ich das irgendwie auch mit anderen Augen sehen. Erneuerbare. Ich schließe damit. Die Lösung liegt, ich kenne keine andere, bei den erneuerbaren Energien. Zumindest theoretisch haben wir unendlich viel erneuerbare Energien. Wir müssen nur einen kleinen Bruchteil dieser Energie nutzen, um den Weltenergiebedarf zu decken. Alleine die Sonnenenergie hat ein Riesenpotenzial, die Windenergie hat auch ein Riesenpotenzial, Erdwärme, Wasserkraft, Biomasse. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten. Ich komme ja viel rum und mir zeigen Firmen auch, was sie schon entwickelt haben. Ja, das ist sensationell. Es geht aber nicht in die Produktion, es wird nicht angewendet, weil das noch nicht rentabel ist. Aber die Lösung, das darf ich Ihnen sagen, die existieren alle. Wirklich, selbst in der Schifffahrt. Also ich war letztens in Hamburg bei dem germanischen Lloyd, der heißt aber nicht mehr so, weil er jetzt geschluckt worden ist, glaube ich, von irgendeinem norwegischen Konzern. Aber was die mir da gezeigt haben, das war unglaublich. Die haben ein Brennstoffzellen-Containerschiff entwickelt. Ein Brennstoffzellen-Containerschiff, das irgendwo auf dem offenen Meer Halt macht. Da gibt es einen Ponton mit Windrädern. Dieser Ponton, der produziert Wasserstoff und dann tankt, alles fertig entwickelt, ne, dann tankt also dieser Tanker da seinen Wasserstoff, 2 Stunden oder so ist er voll und dann fährt er weiter. Ne. Ist unglaublich. Und das, was mich eigentlich geärgert hatte, war der Schlusssatz. Wissen Sie, was der Schluss war? Können Sie auf YouTube übrigens angucken, diesen Film. Wer es wissen will, ich schicke Ihnen dann den Link, schicken Sie mir eine E-Mail. Der letzte Satz oder einer der letzten Sätze war, profitabel ab 2025. Und da dachte ich mir, das kann doch nicht angehen. Die Jungs, die sitzen alle auf den Lösungen und setzen sie nicht ein, weil es eben heute noch nicht profitabel ist. Und da kommt nämlich zur Politik. Die Politik muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass es heute schon profitabel ist und nicht erst in 10 oder 20 Jahren. Außerdem ist Klima ja nur einer von vielen Gründen für die Energiewende. Ich habe hier einen anderen Grund, deutsche Energieimporte, 100 Milliarden Euro. Wir geben jedes Jahr steigende Tendenz 100 Milliarden Euro aus für Energieimporte. Finde ich irgendwie ökonomisch. Also ich habe nach 3 Semestern abgebrochen. Ich gebe zu, ich bin jetzt hier kein Ökonomiepapst, aber für mich so als normal denkender Mensch macht das irgendwie nicht viel Sinn. Wir könnten viel mehr selbst über die Erneuerbaren machen. Und dann ist da noch etwas, vor dem mir graut. Was ist, wenn mich meine Enkel fragen, warst du denn wahnsinnig oder wart ihr wahnsinnig? Warum habt ihr das Öl verbrannt? Ihr habt es durch den Schornstein gejagt. Das ist ein so wertvoller Rohstoff. Und ihr habt nichts Besseres gehabt, als es zu verbrennen. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man dem eigentlich nur zustimmen. Es macht keinen Sinn. Das Gleiche gilt für Kohle. Ich meine, Kohle zu verbrennen ist die schlechteste Lösung. Ja, also man kann so viele tolle Sachen auch mit Kohle machen. Deswegen mein Appell, geklaut von Albert Einstein, die gewaltigen Probleme unserer Zeit können nicht mit derselben Denkart gelöst werden, welche jene Probleme hervorgebracht hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Meteorologe und Klimaforscher Mujib Latif war heute zu Gast im Hörsaal. Ihr könnt dabei sein, als Tapfertyp, wenn D-Radiowissen mit dem Polarschiff der MS Plancius in die Antarktis aufbricht.
D-Radiowissen, Tapfertyp. Du bist extrem. Du bist tapfer. Du willst ins Radio. Dann teste in unserem Auftrag deine Grenzen aus. Gut gemacht. Wir schicken dich mit Forschern in die Antarktis. Zum Wale retten auf die Azoren. Auf ein Musikfestival in Uganda. Und vieles mehr.
Mega, mega geil.
D-Radio Wissen, Tapfertypen. Extreme Sachen machen und darüber sprechen. Bewirb dich jetzt bei uns. Auf dradiowissen.de/tapfertypen.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.